Münster kennt ihr wahrscheinlich aus dem Tatort Münster. Also es ist eine Bilder, also wirklich eine wunderschöne Stadt mit 300.000 Einwohnern, 50.000 Studierenden, Fahrradhauptstadt Europas sozusagen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere sieht doch ziemlich finster aus, also finster könnte man auch sagen. Und die andere Seite ist halt der Militarismus, der in Münster eine finstere Tradition hat und der sich natürlich auch spiegelt in der Geschichte des ersten Korps. Es war ja zunächst ein Korps, der ist 1956 gegründet worden, also praktisch ein Jahr nach Wiederaufstellung der Bundeswehr oder der wie es damals ja auch noch üblich hieß, neuen Wehrmacht, ist der erste Korps gegründet worden und hat sich auch tatsächlich, muss man sagen, historisch wirklich erstmal in eine faschistische Tradition gestellt. Also diese Traditionspflege, da komme ich auch gleich nochmal ein bisschen zu, auch anhand von Kriegerdenkmälern, die praktisch auch unter Miteinflussnahme des ersten Korps aufgebaut wurden. Und dieser Korps hatte im Grunde ja eine ziemliche Elitefunktion damals schon, also während des Kalten Kriegs, Ende der 50er Jahre, hätte es im Kriegseinsatz bis zu 114.000 Soldaten befehligt, also jetzt eben nicht nur aus Münster, sondern auch zum Beispiel Panzerverbände aus Hannover und Unna und so weiter. Also schon auch eine wichtige Funktion innerhalb der NATO, die es heute auch als deutsch-niederländisches Korps immer noch hat. Das deutsche erste Korps existierte von 1956 bis 1995 und ist dann 1995 aufgegangen im deutsch-niederländischen Korps, auf Initiative übrigens der holländischen Regierung, was auch mit der Geschichte zu tun hat. In Münster selber ist ja praktisch der 30-jährige Krieg beendet worden und die Niederlande, die 80 Jahre für eine Unabhängigkeit gekämpft haben, haben dann in Münster mit Beendigung des 30-jährigen Krieges und der Verabschiedung des Westfälischen Friedens zu Münster und Osnabrück ihre Staatsgründung erlebt. Das heißt, Münster und die Niederlande haben immer schon eine enge Beziehung gehabt. Es gibt also eine große holländische Minderheit in Münster und die Initiative ging von der holländischen Regierung aus, dann mit dem deutschen Korps zusammen eine neue Eliteeinheit im Grunde zu bilden. Es ist im Grunde ein schnell verlegbares Hauptquartier innerhalb des NATO-Hauptquartiers Shape, muss man sagen. Und jetzt seit 20 Jahren existiert der Verband. Es gab eine Menge Widerstand, da komme ich gleich ein bisschen zu, erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Das Gebäude, was ihr seht, ist praktisch der Stabssitz. Also in Münster sitzt der Stabssitz des ersten Korps. Das sind in der Regel nur 1200 Elitesoldaten, die aber eben in der Lage sind, im Kriegsfall bis zu 60.000 Soldaten zu befehligen. Und das haben sie auch in der Vergangenheit bewiesen. Also in Afghanistan zum ersten Mal 2003 ging die Führung aus vom deutsch-niederländischen Korps. Und das ist danach auch mehrmals passiert. Also das heißt, dieser Verband spielt innerhalb der NATO eine große Rolle und hatte natürlich auch turnusmäßig mehrmals die schnelle Eingreiftruppe befehligt, wo auch bis zu 60.000 Soldaten theoretisch aktiv sind und in der Realität im Kriegsfall natürlich auf jeden Fall. Und Anfang des Jahres habt ihr wahrscheinlich auch hier in den normalen Medien gehört, dass was Tobias gerade schon erzählt hat, diese besonders schnelle Eingreiftruppe ins Leben gerufen werden soll und die sollte ihren Amtssitz halt auch in Münster haben. Und deutsch-niederländische Korps ist ein bisschen irritierend. Das sind nämlich nicht nur zwei Staaten. Ihr seht auch hier vorne, seht ihr immer die Fahnen der 13 Nationen und der Europäischen Union, die eben gerade mit Elitesoldaten im ersten Korps anwesend sind. Das ist also, das ist Türkei, das sind auch jetzt zum Teil die baltischen Staaten, die natürlich auch jetzt in diese neue, besonders schnelle Eingreiftruppe eingebaut werden sollen. Die schnelle Eingreiftruppe ist innerhalb von 30 Tagen einsatzfähig praktisch. Die besonders schnelle Eingreiftruppe soll innerhalb von 48 Stunden einsatzbereit sein. Das heißt, man muss auch das klar als Eskalationsstrategie sehen und ist natürlich auch zu verstehen im Rahmen dieser Drohkulisse aufgrund der Ukraine-Krise, die NATO da aufbaut. Und das ist sozusagen auch ein bisschen Zündeln mit dem Feuer. Und wenn man sich anguckt, was der erste Korps die letzten Jahrzehnte gemacht hat, dann muss man auch Schlimmstes befürchten. Ich meine, so eine Sondereinheit wird ja nicht umsonst ins Leben eingerufen, sondern sie will auch eingesetzt werden. Und wir müssen also auch tatsächlich befürchten, dass es in den nächsten Jahren zu Einsätzen dieser Armee kommt, also dieser Spezialeinheit kommt, die im Grunde wahrscheinlich auch nicht parlamentarisch oder so weiter abgesegnet werden. Innerhalb von 48 Stunden halte ich das für ein Ding der Unmöglichkeit, etwas parlamentarisch abzusegnen. Aber sie soll natürlich die Drohkulisse aufbauen, dass die NATO in der Lage ist, innerhalb von 48 Stunden auf alles Mögliche kriegerisch zu agieren und zu reagieren, in Anführungsstrichen. Ja, da seht ihr das Symbol des Deutschen Niederländischen Korps. Das ist also das Sendschwert, also ein altes mittelalterliches Schwert, was in Münster am Rathaus aufgehängt wird, wenn der Send in Münster ist, also das große Volksfest. Und die holländische und die deutsche Fahne. Gemeinsam sind wir stark auf Lateinisch, ne? Communitate Valemus. Das ist das, ja, das seht ihr also in Münster. Das findet ihr auch an den Uniformen der deutschen Soldaten in Münster. Ja. Das ist der befehlshabende General Volker Hallbauer momentan, ein deutscher General. Ja, das sind jetzt Propagandafotos von der Seite bundeswehr.de, die den deutsch-niederländischen Korps halt hier ein bisschen glorifizieren zeigen. Und dort seht ihr jetzt den holländischen König und die Prinzessin und die NRW-Ministerpräsidentin und den Oberbürgermeister von Münster. Das ist jetzt im August gewesen, wo das 20-jährige Jubiläum des Deutsch-Niederländischen Korps gefeiert wurde, ne? 1995, wie gesagt, gegründet worden und gleichzeitig die besonders schnelle Eingreiftruppe auch nochmal öffentlich gefeiert wurde. Es gab leider, muss ich sagen, nur sehr wenig Protest dagegen. Also wir sind nur vielleicht mit, ja, sagen wir mal, 20 Leuten oder so da gewesen und haben versucht, gegen die Jubelperser sozusagen anzustimmen. Das war leider ein bisschen kläglich, muss man sagen, und ist auch in den Medien praktisch nicht berücksichtigt worden, der Protest. Ja, ich hatte ja eben schon ein bisschen angedeutet, die Traditionspflege des Militärs in Münster. Münster ist eine Garnisonsstadt gewesen, immer schon, ist auch dementsprechend im Zweiten Weltkrieg, ist die Altstadt zu 80% zerstört worden. Ist also das, was ihr da an schönen Gebäuden seht, das sind alles nur Fassade, das heißt, es wurde künstlich wieder aufgestellt, aber es sind keine Originalgebäude, sondern es wurde nur versucht, diese alte Puppenstube aus dem Mittelalter wieder neu zu rekonstruieren. Aber in Wirklichkeit war die Stadt 1945 zu 80% zerstört. Und das Militär in Münster hatte immer eine große Funktion, eine große Rolle. Münster ist eine sehr konservative Stadt. Also in den 20er Jahren war es eine Zentrumsregion. Nach 1945 war es wieder eine CDU-Hochburg bis in die 90er Jahre eigentlich. Also hatte die CDU meistens die absolute Mehrheit. Also sehr konservativ, wie gesagt, aber eben auf der anderen Seite auch eine gewisse Parallelgesellschaft in Anführungsstrichen, nämlich eine, ja, Studierendenschaft, wo es eben natürlich auch viele studentische Aktivisten auch von linker Seite her gibt. Dieses Denkmal, das befindet sich etwa 20 Meter vom Deutsch-Niederländischen Korps entfernt. Das ist ein Stalingrad-Denkmal, wo den deutschen gefallenen Helden aus Münster gedacht wird, die nämlich als erste Voraustruppe in Stalingrad gekämpft haben. Und das wurde gebaut 1961 und dort fanden dann in den 60er Jahren eben auch von deutschen niederländischen Korps, also nicht niederländischen natürlich nicht, vom ersten deutschen Korpssoldaten, aber auch von anderen Münsteraner Soldaten regelmäßig Militärveranstaltungen und Gedenkveranstaltungen statt, wo eben den Helden, den in Anführungsstrichen Wehrmachtssoldaten, die eben als Helden gefallen sind, gedacht wurde. Das heißt, der deutsche niederländische Korps, erste deutsche Korps hat sich tatsächlich in den 60er Jahren ganz klar in diese faschistische Tradition seiner Vorgänger gestellt und sich auch wirklich verstanden als neue Wehrmacht eigentlich. Das ist etwas versteckt, aber wie gesagt 20 Meter vom Deutsch-Niederländischen Korps entfernt. Ja, da findet jetzt gerade, also zum Volkstrauertag, auch wieder eine militaristische Feier statt, wo auch der Oberbürgermeister und die ehemaligen Oberbürgermeister sind, aber eben auch Burschenschaften, Militärverbände und NPD war früher auch daran beteiligt. Die feiern dort die gefallenen Helden, in Anführungsstrichen. Treue um Treue, das ist der Spruch von den Fallschirmjägern aus Münster, die im Zweiten Weltkrieg, die Wehrmachtsfallschirmspringer. Und ist natürlich ein faschistischer Spruch, der im 1954 auf diese Skulptur aus den 20er Jahren angebracht wurde. Und es ist im Grunde ein militaristisches Ding. Da oben drauf seht ihr natürlich das Eiserne Kreuz, was ja aus dem Preußentum übernommen wurde von den nachfolgenden Regierungen und bis heute ja auch für Faschisten ein wichtiges Symbol ist oder eben auch für Militaristen natürlich. Und das wird jetzt heute auch wieder passieren, wird in der Regel immer bewacht vorher, vor dem Volkstrauertag, weil es in der Vergangenheit natürlich mehrere Farbbeutelattacken gab und es auch schon mal geteert und gefedert wurde, kurz vorher. Das bei denen ist das immer, also Tag und Nacht sind dann wirklich Soldaten da, die dann da aufpassen, dass keiner Unsinn macht und dass auch die Veranstaltung nicht großartig gestört wird am nächsten Tag. Ja, das ist das sogenannte Schinkendenkmal oder beziehungsweise Mesentempel im Münsterschen Volksmund. Das ist also das Arschdenkmal, sagt man auch. Dort ist das älteste militaristische Denkmal, also ist auch so um die Jahrhundertwende gebaut worden und erinnert an die glorreichen Kriege, also die preußischen Kriege, aber eben auch an den Krieg 1870-71. Und also Mesentempel heißt es, weil eben diese muskulösen Typen da mit den Schinken sozusagen ganz gut zu erkennen sind. Ja, also ich zeige euch immer nur so ein paar Beispiele. Es gibt insgesamt 60 militaristische Denkmäler in Münster und 20 mit antimilitaristischem oder beziehungsweise eher linken Hintergrund, die in der Regel nicht so groß sind wie diese militaristischen Dinger. Ja, ein Wehrmachtssoldat, das steht auch etwa 100 Meter vom Deutsch-Niederländischen Korps. Dann, ja, hier werden natürlich noch die gegen Panzer anrückende Kavalleriesoldaten aus Münster gefeiert aus dem Ersten Weltkrieg, die dann natürlich von den modernen Panzern niedergemacht wurden. Ja, glorifizierte, das ist auch wieder ein faschistisches Denkmal aus der Nazi-Zeit. Ne? Und ja, dieses ist auch ein besonders ekelhaftes Denkmal. Es erinnert an den Völkermord an den 1905 in Deutsch-Südwest. Und dort wird aber eben nicht den ermordeten Menschen gedacht, sondern es wird den gefallenen deutschen Generälen und Soldaten, Offizieren aus Münster gedacht, die an diesem Massaker, an dem Massenmord an über 500.000 Menschen, der bis heute nicht als Völkermord von der Bundesregierung anerkannt wird, beteiligt waren. Und da drauf steht, ich kann es euch vorlesen, ihr könnt es auch selber lesen, es starb den Heldentod für Kaiser und Reich in China 1901. Und auf der anderen Seite, das ist nur so eine Gedenktafel, die steht daneben. Und daneben sind halt auch nochmal 1905, also es sind mehrere, auch solche Gedenkplatten um diese Skulptur oder die Skulptur um dieses militaristische Denkmal aufgestellt. In den 80er Jahren wurde, oder Ende der 80er, wurde dann eine kleine Gedenktafel aufgestellt, die das ein bisschen relativiert hat, die also schon auch gesagt hat, dass dort viele Menschen umgebracht wurden und nicht nur den Soldaten gedacht werden soll. Aber das ist schon auch ein ziemlicher Hohn, auch gerade für die massenhaft Ermordeten. Wie gesagt, ich habe auch erzählt, es gibt auch etwa 20 nicht-militaristische oder sagen wir mal antimilitaristische Denkmäler. Das ist eins hier, das ist in der Augenklinik, ist kaum bekannt in Münster. Erinnert an einen Kriegsdienstverweigerer, der dort 1940 ermordet wurde, also praktisch standrechtlich erschossen wurde. Bei den Kriegsdienstverweigern im Zweiten Weltkrieg, wisst ihr wahrscheinlich, waren eben auch viele Zeugen Jehovas natürlich, die aus religiösen Gründen verweigert haben. Und in Münster gibt es eben erfreulicherweise diese Skulptur, die eben auch daran erinnert, dass es dort massenhaften Mord gab. Ja, viele Skulpturen oder antimilitaristische Skulpturen sind nicht von langer Dauer, muss man sagen. Also es gibt in Münster alle 10 Jahre die Skulpturprojekte. Das ist die größte Weltkunstaußenschau. Also die Documenta ist ja die größte insgesamt und die Skulpturprojekte in Münster ist die größte Außenschau, wo also auch zig Kulturen aufgestellt werden und da sind eben auch viele Linke dabei. Ich war auch selber schon zweimal daran beteiligt und diese Skulptur ist von dem Hans Hake gemacht worden. Ist sozusagen Merry-Go-Around heißt das. Stand direkt neben dem Mesentempel, also neben dem Arschtempel. Und es war so ein Bretterverschlag. In der Mitte war ein ganz altes Kinderkarussell, was sich ganz schnell bewegte. Oben drüber NATO-Draht. Und das Kinderkarussell, was sich drehte, spielte dann die Nationalhymne ganz schnell und ab. Und also es war also eine antimilitaristische Persiflage und natürlich auch ein großes Ärgernis für die Militaristen in Münster. Das heißt, bei den Skulpturprojekten 1997 sicherlich eines der ganz großartigsten Gegendenkmäler, würde ich sagen, und zeigt auch ein gutes Beispiel, wie man durch Kunst in gewisser Weise Leute auch zum Nachdenken bewegen kann. Leider ist das, wie gesagt, nicht erhalten geblieben, sondern es wird dann nach 1997 sofort wieder abgebaut und als Ärgernis nicht akzeptiert. Hans Hake, die Skulptur entwickelt hat, kennt ihr wahrscheinlich aus dem Bundestag. Er hat also auch Tobias kennt das natürlich auch. der Bevölkerung, also wo dann jeder Bundestagsabgeordnete aus seiner Region Erde mitgebracht hat und auch so eine Gegenskulptur im Grunde zu dem Schriftzug, der am Reichstag hier angebracht ist, dem deutschen Volke. Und dann steht halt da der Bevölkerung. Also finde ich eigentlich eine ziemlich gute aufklärerische Kunstform, die er da entwickelt hat. Und fand ich ein großartiges Ding. Ich habe es einfach deshalb reingebracht, um zu zeigen, dass es gibt ja auch Möglichkeiten, diese militaristischen Denkmäler sozusagen zu persiflieren und kritisch auf die Schippe zu nehmen. Ja, jetzt komme ich zum Widerstand in Münster. In Münster selber gibt es auch eine lange Tradition der Friedensbewegung. Also wie gesagt, in den 20er Jahren spielte Münster als Militärstadt auch schon eine große Rolle. Das heißt, die Freikorpssoldaten, die zum Beispiel die Rote Ruhrarmee niedergeschlagen haben, kamen zu einem großen Teil aus Münster. Münster war, wie gesagt, eine Garnisonsstadt und voll mit Soldaten. Und war immer schon eine Elitestadt des Militärs, muss man sagen. Also die 13er zum Beispiel, denen wird ja auch immer gedacht in Münster, die spielten natürlich im Ersten Weltkrieg auch eine relativ große Rolle. Und Münster selber war eben eine durch und durch militarisierte Gesellschaft und Stadt, muss man sagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es natürlich Proteste auch gegen den Wiederaufbau der neuen Wehrmacht bzw. der Bundeswehr. Und in Münster selber gab es auch sehr aktive Leute, zum Beispiel auch aufgrund der Universitätsstruktur, die sich stemmten gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr, die von Franz Josef Strauß ja 1958 offiziell auch angestrebt wurde und auch von seinem Kanzler Adenauer. Also Adenauer und Strauß wollten ja 1958, dass die Bundeswehr mit Atomwaffen bestückt wird und sozusagen die Bundesrepublik zur Atommacht wird. Und das haben sie auch ganz klar als Strategie herausgestellt. Daraufhin gab es halt diese Initiative Kampf dem Atomtod von Linken und nicht nur Linken, von eigentlich ziemlich vielen etablierten Wissenschaftlern, die sich dann bundesweit dagegen in einem Protestbrief gestemmt haben. Und dann gab es natürlich auch in den Universitätsstädten Protestaktionen und Demonstrationen. Auch in Münster eine sicherlich sehr bekannte Aktivistin war die damals noch christlich-pazifistische Studentin Ulrike Meinhoff, die 1958 als Mitglied des Münsteraner Asters eben auch an diesen Protesten teilgenommen hat und sich im damaligen Semesterspiegel auch praktisch pazifistisch geäußert hat gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr oder auch generell für die Wiederabschaffung der neu eingeführten Bundeswehr. Die hat natürlich einen anderen Weg gegangen, muss man sagen, aber es ist trotzdem ein ganz spannendes Dokument. In Münster selber sind dann natürlich die Ostermärsche, spielten jetzt nicht so eine große Rolle, weil die im Grunde im Ruhrgebiet zum großen Teil stattfanden. Es sind natürlich immer Leute auch noch ins Ruhrgebiet gegangen. Ab 1968 hat sich in Münster natürlich auch, wie in den meisten anderen Städten Deutschlands, eine neue radikale Linke gebildet aus der APO, also der außerparlamentarischen Opposition, und dann aus den neuen sozialen Bewegungen. Und da gab es natürlich dann auch in Münster ziemlich viele antimilitaristische Gruppen. Münster selber ist ziemlich geprägt, also die DFGVK gibt es dort, dann gibt es natürlich die Friedenskooperative, also die sogenannte FIM, die Friedensinitiative Münster, die eher sozialdemokratisch orientiert war und ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch viele radikale Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner. Ich wohne leider noch nicht so lange in Münster, nämlich erst seit 1986. Das heißt, ich kann also aus eigener Anschauung nur von ab 86 erzählen, weil da bin ich als Student nach Münster gekommen. Im Grunde kann man sagen, eine gewisse Zeitenwende war auch der Golfkrieg 1991, also eigentlich der zweite Golfkrieg, jetzt im Wortlaut heißt es normalerweise der erste Golfkrieg, der erste war eigentlich der Irak-Iran-Krieg. Und der Golfkrieg, der 1991 von Vater Bush, George Bush dem Alten, initiiert wurde, der führte doch dazu, dass in Münster massiver Protest stattfand, also ganz ungewöhnlich auch für Münster, muss man sagen. Und zwar es tatsächlich Massenprotest gegen Krieg in Münster gab. Es gab also am Tag vor dem Krieg sind 15.000 Menschen auf die Straße gegangen, was für so eine kleine Stadt wie Münster mit heute 300.000 Einwohnern eine große Zahl ist. Und in den Tagen danach tatsächlich auch jeweils über 10.000. Und es gab dann auch jeden Tag Blockaden und Protestaktionen gegen diesen Krieg. Und die fanden natürlich auch zum großen Teil statt vom Deutsch-Niederländischen Korps, beziehungsweise damals noch dem ersten deutschen Korps. Und von daher war natürlich auch eine gewisse, Angst da, dass dort auch schlimmere, größere Aktionen stattfinden würden. Und die Polizei war immer in Alarmbereitschaft. Wir haben dieses Plakat, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist überall plakatiert worden. Das ist also aus der Kassenwart von der Graswurzelrevolution. Den Helm hat er vom Flohmarkt. Das haben wir damals natürlich massenhaft plakatiert. Und es gab also wirklich, man muss sagen, eine große Massenbewegung gegen diesen Golfkrieg 1991, auch in Münster, natürlich bundesweit, aber für Münsteraner-Verhältnisse war das doch ganz außergewöhnlich, dass so viele Menschen von der Nonne bis zum Studi da auf die Straße gegangen sind und aktiv wurden. Ich habe damals im Umweltzentrum gearbeitet. Das ist also ein linker Infoladen und Archiv gewesen und Zentrum. Und dann gab es noch das Temrock und von diesen beiden Zentren gingen also sehr viele Aktionen auch aus. Und wir waren uns eigentlich bewusst, dass die Telefone von beiden Projekten abgehört werden. Und um das zu testen, haben also ein Freund und ich einen kleinen Scherz uns erlaubt damals, 91. Und zwar hatte ich ihn angerufen, also ich habe das vorher mit ihm abgesprochen und gesagt, ja, Sonntagmorgen, 7 Uhr, militante Aktion am ersten Chor, Steine mitbringen, weitersagen. Und er saß an der anderen Leitung und hat dann, alles klar. Also eigentlich ein bisschen platt und Karlauer-mäßig, muss man sagen. Aber das führte tatsächlich dann dazu, dass am Sonntagmorgen um 7 Uhr früh, also wer steht denn da auf? Muss also jetzt. Tatsächlich der ganze erste Chor umzingelt war von Polizeiwannen und Einsatzkräften, die dann das Schlimmste befürchtet hatten. Also ich meine, das zeigt aber im Grunde, wie einerseits, würde ich mal sagen, der Intelligenztest, den hat die Polizei nicht bestanden, also beziehungsweise die abhörenden Behörden. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass diese Angst vor Aktionen da doch auch sehr groß war. Und natürlich das erste Korps spielte, wie gesagt, damals ja auch schon eine ziemlich große Rolle. Ja, ich habe euch jetzt ein paar Bilder mal mitgebracht, die so ein bisschen den Widerstand vergegenwärtigen. Also man muss sagen, die meisten Aktionen, die wir die letzten Jahre gemacht haben, die sind nicht so besonders riesig gewesen. Wir haben also viele kleine Protestaktionen gemacht, natürlich zum Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung oder immer wenn irgendwas speziell anstand. Richtig krass wurde es eigentlich dann 1999. Dazu muss man sagen, in Münster, also Jugoslawienkrieg 1999. 1998 war es so, dass die Grünen auch in Münster, Winfried Nachtwey, der grüne Bundestagsabgeordnete, klar gesagt hat, wir wollen keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und sich da auch klar gegen gestemmt haben. Und Winfried Nachtwey spielte dann bundesweit im Grunde eine sehr wichtige Rolle, weil er galt für viele noch als Pazifist und Linker. Und als dann die rot-grüne Regierung ins Amt kam, hat sie ja innerhalb von wenigen Tagen ihre ursprünglich pazifistische Position über Bord geworfen und im Grunde dann also inspiriert von dem Außenminister dem Spruch gefolgt, wir müssen ein zweites Auschwitz verhindern. Also im Grunde eine neue Form von Auschwitz-Lüge da auch in den Mund genommen und unter dem Vorwand das erste Mal deutsche Bomber über Belgrad aufsteigen lassen und sich an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien beteiligt. Wie gesagt, Winfried Nachtwey spielte lokal eine große Rolle, nicht lokal, sondern bundesweit, weil er verteidigungspolitischer Sprecher der Grünen war und eben, sagen wir mal, viele Kritiker in den Reihen der Grünen doch noch auf den Kriegskurs gebracht hat. Also er galt als integrer Pazifist, in Münster zumindest und bundesweit eigentlich auch, und hat dann tatsächlich sich innerhalb weniger Tage zum Kriegspropagandisten gewandelt. Das war also doch eine ziemlich gruselige Entwicklung. Ich muss auch sagen, als Anarchist kann ich auch sagen, dass ich das sehr bezeichnend finde, dass in 1999 extrem wenig Prozess gelaufen ist. Es waren eigentlich nur noch die radikalen außerparlamentarischen Aktivisten und Aktivistinnen, die auf die Straße gegangen sind, die Aktionen gemacht haben. Aber in Münster selber, die Grünen und die SPD oder die Leute, die diesen beiden Parteien nahestanden, haben nichts mehr gemacht. Sie haben gesagt, ja okay, wir haben diese Parteien jetzt gewählt, da müssen wir auch akzeptieren, wenn die jetzt Krieg führen, und da müssen wir natürlich dahinter stehen. Und sie haben im Grunde sich ganz fatal auf die auf die Seite der Kriegsparteien gestellt, sozusagen. Ich glaube, eine CDU-Regierung unter Kohl hätte das nicht durchsetzen können. Und das muss man ganz klar sehen. Also, Kohl hätte gesagt, okay, wir zahlen Milliarden dafür, wir geben euch ein paar Milliarden, aber wir können aufgrund unserer deutschen Geschichte uns nicht an diesem Krieg beteiligen. Während SPD und Grüne diesen Tabubruch begangen haben und seitdem ist, kann man sagen, die deutsche Politik außenpolitisch gesehen auch eine andere und eine kriegerischere Politik geworden. Und das wäre unter einer CDU-Regierung, denke ich, so historisch gesehen nicht möglich gewesen. In Münster selber gab es natürlich auch ziemlich persönliche Auseinandersetzungen mit Winfried Nachtwahl. Ich hatte meinen Doktorvater Christian Siegers damals für die Graswurzelrevolution interviewt. Und er hat sich dann in Winfried Nachtwahl war auch ein Schüler von ihm und Siegers hatte ihn 1998 im Wahlkampf noch unterstützt, weil er ihn. Oh, die Zeit läuft uns davon. Okay, dann erzähle ich noch. Vielleicht, aber vielleicht, oh, warte, also ein paar kleine Geschichten. Ich weiß nicht, soll ich die Geschichte noch zu Ende erzählen? Okay. Ja, Winfried Nachtwahl. Wie gesagt, Christian Siegels war total entsetzt. Ich habe ihn dann gefragt, ja, wie erklärst du dir das, dass Leute, die eben vor wenigen Wochen noch Pazifisten waren oder sich als solche zumindest gegeben haben, innerhalb von wenigen Wochen dann ihre Meinung komplett drehen? Und er hat dann jetzt gesagt, ja, MMB, Macht macht blöd, auf der unteren Stufe heißt es, Mandat macht blöd, so kann man das erklären. Und der Bundestag ist eine Art Raumschiff, da findet ein Realitätsverlust statt. Und er hat jedenfalls Winfried Nachtwahl ziemlich in die Pfanne gehauen, muss man sagen. Winfried Nachtwahl hat dann, nachdem dieses Interview in einer Festschrift nachgedruckt wurde, zu Christian Siegels 65. Geburtstag in einem wissenschaftlichen Litverlag, hat er eine einstweilige Verfügung erwirkt unter Androhung von 10.000 D-Mark Konventionalstrafe, weil Christian Siegels dort falsche Aussagen über ihn verbreiten würde, weil er wäre gar nicht auf dem Luftwaffenball gewesen. Christian Siegels hatte gesagt, ja, dass er auf dem Luftwaffenball war, das fände ich obszön, ne, weil der Luftwaffenball ja auch in dieser faschistischen Tradition sich stellt. Und natürlich war Nachtwahl ist ja ständig bei solchen Aktionen dabei. Die Folge war, dass der Litverlag das Buch aus dem Verkehr gezogen hat, also zunächst die Stelle geschwärzt hat, diesen Halbsatz, um den es ging, und dann das Buch ganz aus dem Verkehr gezogen hat, weil er Angst hatte. Und die Münster-Taz, die es damals noch gab, hat mich dann gefragt, ob ich dazu einen Kommentar schreiben würde, als Gastkommentar. Das habe ich natürlich gemacht und ich habe dann natürlich gesagt, dass es Nachtwahl nicht um diese Geschichte geht, sondern um die Kritik, die Christian Siegels an ihm geübt hat. Und als verteidigungspolitischer Sprecher ist er ständig bei militärpolitischen Aktionen dabei. Er ist dabei, wenn der erste Korps durch Münster marschiert. Und er ist auch dabei, wenn der erste große Zapfenstreich auf dem Hindenburgplatz stattfindet am 20. März 2000. Und dort im Grunde eine Tradition gebrochen wird. Das war eigentlich tabu, weil dort die Wehrmacht nämlich immer ihre Zapfenstreiche abgehalten hat. Und die Folge war dann, dass Winfried Nachtwahl im Grünen Mitgliederrundbrief geschrieben hat, ich hätte ihn verleumdet, dieser Pauschal-Antimilitarismus der Graswurzler. Und außerdem wäre er gar nicht beim großen Zapfenstreich auf dem Hindenburgplatz gewesen am 20. März. Ich hätte ihn also diffamiert. Daraufhin war dann die nächste Münster-Taz voll mit Leserbriefen von Grünen. Also mir wird also die wissenschaftliche Fähigkeit dann abgesprochen. Ich wäre ein Armutszeugnis für die Soziologie. Echt widerlich, Herr Doktor Drücke, und solche Überschriften dann da drin. Es war also wirklich Rufmord. Ich hätte die Stadt, glaube ich, verlassen müssen, wenn das nicht richtig gestellt worden wäre. Naja, ich hatte ihn ja gesehen am 20. März 2000, weil wir eine Gegendemonstration gegen diesen großen Zapfenstreich gemacht haben. Und ich war zum Glück nicht der Einzige, der ihn dort gesehen hat, sondern es haben ihn ganz viele gesehen. Das war also für ihn ein echtes Eigentor. Ich habe dann im Bundestag angerufen, beziehungsweise bei den Grünen angerufen. Die haben dann im Bundestag angerufen und festgestellt, ja, Winfried Nachtwahl war da. Und Winfried Nachtwahl musste dann eingestehen, dass er da war, musste das im Leserbrief richtigstellen. Und das war sozusagen meine Rufrettung in letzter Sekunde. Aber es führte auch letztlich dazu, dass Nachtwahl im Grunde in Münster eigentlich jahrelang sich auf Demonstrationen, er hat ja weiterhin versucht, dann auf Friedensdemonstrationen teilzunehmen. Also das war eigentlich nicht mehr möglich, weil er... Oh. Wir haben keine Zeit mehr, verdammt, ich bräuchte eigentlich bin ich gerade erst am Anfang. Naja, 2015, wie sieht's aus, genau. Also 2000, vielleicht erzähle ich trotzdem noch ein bisschen was. Ja, warte doch, eine Geschichte muss ich doch noch kurz erwähnen. Also, Das sind die Sachen, die, also genau, das steht dann, Bundeswehrgegner ziehen Nazi-Vergleich. Genau, wir haben, also man muss sagen, dass die meisten Protestaktionen gab, haben wir eigentlich gemacht in den letzten Jahren gegen offensive militaristische Aktionen, zum Beispiel große Zapfenstreiche, gerade zum Beispiel auf dem Hindenburgplatz, der jetzt mittlerweile wieder Schlossplatz heißt, weil dort... der erste Chor sich natürlich einerseits feiert, auf der anderen Seite aber eben auch sich wirklich, muss man sagen, in eine Tradition stellt, die natürlich absolut gruselig ist. Und es ist natürlich diese Tradition, die ihr da seht. Also ich hatte ein Plakat gemacht zu einer Demonstration 2010. Warte mal, brauchen wir das? Moment. Na, wo ist es? Naja, also diese Kreise stören wir gerne. Also wo ich im Grunde, Moment, das gibt es ja nicht. Da ist es, ja. Also diese Kreise stören wir gerne. Nie wieder Krieg, Militarismus und Faschismus. Stoppt den großen Zapfenstreich auf dem Hindenburgplatz, beziehungsweise der Schlossplatz. Und ich habe ein Foto verwendet von einem großen Zapfenstreich von 1938, genau auf dem gleichen Platz. Und dieses Plakat haben wir dann in Münster natürlich plakatiert. Ich habe eine Pressekonferenz gemacht. Leider war ich dann der Einzige, der auf der Pressekonferenz war, abgesehen von den Pressevertretern, sodass mich die Presse dann am nächsten Tag doch ziemlich an den Pranger gestellt hat, also mit Bezug auf dieses Plakat, weil ich dort, also Dr. Drücke setzt die Bundeswehr mit der Wehrmacht gleich, und, obwohl ich das ja nicht gemacht habe. Ich habe lediglich aufgezeigt, dass die Bundeswehr sich mit solchen Veranstaltungen, die ja auch tatsächlich genauso aussehen, also ähnlich aussehen, wie sie zur Nazizeit aussahen, wie sie im Wilhelminischen Reich aussahen, wie sie in Preußen aussahen. Also der große Zapfenstreich ist eine militaristische Zeremonie, die sich von Preußen über das Wilhelminische Reich, über das Deutsche Reich bis hin zur Bundeswehr durchzieht. Das Einzige, was jetzt natürlich ein bisschen anders ist, es werden nicht mehr alle drei Strophen gesungen, sondern es wird nur noch eine Strophe der Nationalhymne dabei gesungen. Ansonsten Fackeln, Stahlhelm und dieser ganze militaristische Scheiß hat sich nicht großartig geändert, wenn man es historisch vergleicht. Und natürlich sieht es jetzt nicht so krass aus wie auf diesem Bild. Also da hingen keine Nazi-Fahnen und ich habe das auch gar nicht gleichgesetzt. Aber das wurde mir natürlich dann vorgeworfen. Und das führte auch dann dazu, dass ich tatsächlich in der Redaktion wütende Anrufe bekommen habe von Soldatenvätern und so, ich würde doch ihren Sohn beleidigen und diffamieren und wo ich dann überhaupt meinen Doktortitel her hätte. Und naja, auf der anderen Seite, das war zwar ziemlich übel, auf der anderen Seite führt es dazu, dass mich dann auch die Bundeswehr angerufen hat und daraufhin, ja, okay, Sie hätten sich Sie würden jetzt doch keinen großen Zapfenstreich machen, sondern nur noch eine Serenade. Ob ich mich denn damit dann zufrieden geben würde? Also, okay, ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt noch ganz viele Bilder und wollte eigentlich noch ganz viele Anekdoten erzählen.
Wir haben aber tatsächlich ein Zeitproblem.
Okay. Sehr gut. Gut, dann.
Ich danke dir ganz herzlich.